Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 110. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Es ist eine bereichernde Erfahrung, mit einem Menschen sprechen zu können, der für sich die Tätigkeit gefunden hat, die er wirklich, wirklich ausüben will. Und ich hatte vor kurzem das Glück, mit Birgit Pschirembel aus Duisburg sprechen zu können, die in ihrer 90-Stunden-Woche noch die Zeit gefunden hat, uns an ihren Erfahrungen aus 30 Jahren als Hebamme teilhaben zu lassen. Aus anderthalb Stunden Gespräch habe ich die wichtigsten Sätze zusammengestellt, wodurch unsere heutige Sunpod-Episode eher nach einer Collage als nach einem klassischen Interview klingt. Aber so bekommen wir schon einen ganz guten Eindruck von der Themenvielfalt zwischen Urvertrauen und emotioneller Gebärfähigkeit, zwischen High-Touch und High-Tech und vielem anderen, mit dem die Hebamme täglich zu tun hat. In den kommenden 43 Minuten sollten alle Familienpolitiker, denen es mit der Steigerung der Geburtenrate hierzulande wirklich ernst ist, gut zuhören, und für alle werdenden oder frisch gebackenen Mütter sind jede Menge praktischer Tipps dabei.
Also ich bin Birgit Pschirembel, ich bin seit 30 Jahren Hebamme. Ich habe an einer großen Uniklinik meinen Beruf gelernt, dann einige Jahre vor der eigenen Familiengründung in einem großen Krankenhaus gearbeitet, als Vollzeithebamme im Schichtdienst in einem großen Kreissaal. Das ist ein riesen Erfahrungsspektrum von Pathologie auch. In so einem großen Krankenhaus kommen ja viele Frauen auch hin, die wirklich gesundheitliche Probleme haben, Grunderkrankungen haben, die eine Maximalversorgung brauchen. Und in diesem Terrain habe ich also praktisch 7 Jahre lang routiniert gearbeitet. Bevor ich an freiberufliche Arbeit drangekommen bin, dadurch, dass ich für meine Kinder eben diese Elternpause hatte. Ich habe also nie wirklich in meinem Beruf pausiert. Im Erziehungsurlaub vom ersten Kind habe ich mich am Kursprogramm beteiligt als Hebamme in schwangeren Gymnastik- und Geburtsvorbereitungskursen. Beim zweiten Kind habe ich dann angefangen, richtig freiberuflich zu arbeiten, indem ich Frauen vor- und nachbetreue, die in irgendwelchen Krankenhäusern meines Umkreises dann ihre Kinder bekommen haben. Das heißt, ich habe einfach nach allem, was die Krankenkassengebührenordnung hergibt, den Frauen Hebammenleistung angeboten, von der Beratung bis zum persönlichen Besuch, Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden. Da steht den Frauen sehr viel Hilfe von der Hebamme zu, die sie als Kassenleistung 100% finanziert kriegen, damals wie heute, Gott sei Dank immer noch. Inzwischen hat sich die Landschaft der Kassenleistung ja leider so schrecklich entwickelt, dass die Hebammenhilfe tatsächlich das Einzige ist, was übrig geblieben ist, als 100% Krankenkassen finanziert. Und das wird leider doch relativ wenig genutzt, weil die meisten Frauen erst anlässlich des ersten Kindes im Wochenbett an eine Hebamme drankommen. Die werden dann im Krankenhaus mit dem Baby entlassen mit der Ansage, dann suchen sich mal eine Hebamme. Und dann haben die eine Hebamme für die Nachsorge, die kümmert sich um die Nabelheilung, die kümmert sich um die Ernährung des Kindes, wenn die Mutter stillen will, wie das Stillen klappt. Bei der Flaschenernährung sind ja sehr viele Dinge zu beachten. Flaschenernährung richtig zu machen, richtig in Gänsefüßchen, ne? Und auf diese Weise lernen die Frauen Hebammenhilfe kennen. Und natürlich wird im Gespräch mit den Frauen dann ja auch schnell deutlich, dass man mit der Hebammenhilfe in der Schwangerschaft einiges an Vorbereitung schon auch haben könnte. Wie richte ich mich im Wochenbett ein? Was erwartet mich? Wie viel Erholungsbedarf habe ich selber? Und all diese Dinge. Da bin ich also in ein Arbeitsfeld hineingekommen, das vor der Kreißsaaltür bzw. hinter der Kreißsaaltür liegt, während ich vorher jahrelang ganz eingenordet auf reine Geburtshilfe, im Glücksfall in einer Dienstschicht eine Frau, die mit Wehen an der Kreißsaaltür geschellt hat, in Empfang genommen und auch durch die Geburt begleitet habe. Also in so einer 8-Stunden-Dienstschicht kann man das Glück haben, dass man eine Frau durch die Geburt betreut, ohne dass die Frau einen Schichtwechsel erleben muss. Das ist für eine Hebamme auch sehr viel schöner, wenn sie die Frau nicht in der Endphase der Geburt in Gänsefüßchen so genau übernehmen muss. Ne? Da sieht die Welt jedenfalls sehr anders aus, wenn man das mal mitkriegt, wie läuft so eine Schwangerschaft emotionell auch, wie entwickelt die Frau sich auf die Situation hin, dann werde ich Mutter sein, dann wird dann kleines Wesen sein, das schwer zu verstehen ist, weil es noch kein Deutsch kann, sich einfühlen in das Kind und was es braucht und erwartet, wenn es aus diesem kleinen Kosmos von Gebärmutter herauskommt, wo es eine 100% paradiesische Versorgung hatte, wie im Schlaraffenland pur, dann kommt es in eine kalte Welt, kalte Luft, Hunger und Durst mit Sattsein wechseln sich ab, Gekuller im Bauch geht dem Ausscheiden voraus, das sind alles neue Phänomene, an die das Kind sich gewöhnen muss und die Eltern und das Kind erwartet, dass die Eltern es dabei begleiten, ihm sozusagen die Welt erklären, damit es das alles nicht schlimm finden muss, sondern merkt anhand der Reaktion der Eltern, ah, so geht das hier zu in der Welt, das ist also alles normal. Und wie Eltern sich dann vor dem ersten Kind auf so eine Situation vorbereiten, das kann ja in der Schwangerschaft im Rahmen von Vorsorgeterminen, die man bei der Hebamme hat, mitbesprochen werden. Also Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden ist ja nochmal was Spezielles. Ob es körperliche Beschwerden sind oder seelische Beschwerden im Sinne von Angst vor Geburtsschmerz und so, solche Dinge, das sind alles Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden.
Wann geht das los? Also wenn eine Frau das komplette Programm von dir haben will, wie viel Zeit vor der Geburt beginnt das?
Also sobald eine Frau mit einem Urintest, den sie sich im Drogeriemarkt gekauft hat, feststellt, dass sie schwanger ist, hat sie Anspruch auf Hebammenhilfe. Nur Vorlage des Chipkärtchens, fertig. Solange die Frau die Krankenkasse nicht wechselt, muss sie auch nicht wie beim Arzt jedes Quartal pünktlich ihre Karte vorzeigen. Mhm. Sie kann telefonische Beratung haben, weil die Karte dann einmal vorgelegen hat, kann das alles über die Kasse abgerechnet werden.
Das heißt also, du setzt schon mehrere Monate vor der eigentlichen Geburt ein.
Ja, kann, genau.
Also im Idealfall.
Also im Idealfall würde eine Frau sich ja direkt bei der Hebamme melden und bei der Hebamme eine Beratung bekommen können. Welche ärztlichen Angebote gibt es jetzt? Welche sind für mich in meiner Lebenssituation, in meiner Partnersituation die richtigen, die wichtigen? Welche Igel-Angebote lohnen sich tatsächlich? Also diese privat zu bezahlenden Angebote, die ein Arzt in der Schwangerschaft den Frauen auch zur Verfügung stellt, sind unter Umständen ja schon auch sinnvoll, aber nicht unbedingt immer für jede Frau. Ne? Mhm. Und wenn eine Frau zum Frauenarzt geht, dann kriegt sie in der Regel eine richtige Mappe vorgelegt, wo alles Mögliche aufgelistet ist, was man für 10 Euro, 15 Euro, 30 Euro alles zusätzlich über die Kassenleistung hinaus haben kann. Und das kann ja dann auch sehr verwirrend sein, wenn ich da stehe mit dem bibbernden Herzen, oh, ich bin schwanger, was wird jetzt mit mir? Das ist ja nicht immer eine glückliche Situation, wenn eine Frau denkt, dass sie schwanger ist. Ne? Es ist häufig zum Glück eine glückliche Situation, aber nicht unbedingt immer. Und in so einer Situation wird man dann direkt konfrontiert mit einem Schwall von Angeboten, die alle viel Geld kosten oder auch weniger Geld, aber es läppert sich zusammen. Und dann soll man mal entscheiden, was ist denn jetzt für mich und mein Baby gut? Das ist nicht so einfach. Das war früher wirklich einfacher. Da gab es diese Differenzierung von Kassenleistung und Igel-Angeboten gar nicht. Mutterschaftshilfe war immer gebührenfrei, ohne Rezeptgebühren und ohne Eigenanteile. Und das ist heute nicht mehr so. Also mein jüngstes Kind ist jetzt 15 und damals war das alles noch so. Und das hat sich in diesen letzten 10 bis 15 Jahren so grauslich entwickelt, dass Schwangersein im ärztlichen Vorsorgeprogramm richtig teuer sein kann. Und bei einer Hebamme kann man auf jeden Fall erstmal so ein bisschen durchsortieren, was von diesen Angeboten ist denn überhaupt sinnvoll? Was brauche ich? Das hat ja auch ganz viel mit Lebensphilosophie zu tun. Habe ich für mich die Möglichkeit offen, dass ich eine Schwangerschaft auch abbreche, dann ist meine Situation völlig anders und bestimmte Angebote vielleicht wirklich sinnvoll zu nutzen, als wenn ich grundsätzlich sage, so eine Konsequenz würde ich sowieso nicht ziehen. Dann brauche ich auch diese und jene Untersuchung alle nicht. Ne? Also der gute Grundsatz aus der Medizin, untersuch nur das, was du auch behandeln kannst und behandeln möchtest. Das ist überall in der Medizin eigentlich Goldstandard, aber in der Geburtshilfe ist das inzwischen sehr verwässert. Es wird vieles an Untersuchungen einfach reihenweise gemacht und Leute stehen dann da auf einmal mit der Fragestellungen, ja, was für Konsequenzen ziehe ich denn daraus? Hilfe, Schreck, was ist denn jetzt? Und was mache ich dann? Und wenn Leute nicht vorher geklärt haben, Behandlung in dieser Schwangerschaftsphase ist überhaupt nicht möglich. Die einzige Behandlung in Gänsefüßchen wäre, die Schwangerschaft abzubrechen. Mhm. Wenn die sich das vorher überlegen würden und auch Zeit bekämen dafür, dann würden viele Leute sich auch ganz anders entscheiden, weil ich das öfters auch erlebt habe, dass Frauen sich überrumpelt fühlen mit dem Zwang auf einmal, eine solche Entscheidung treffen zu müssen. Ne? Und vielen Frauen tut ja dann manchmal auch leid, wenn sie irgendwas dann machen, was im Sog von Zeitdruck und Sorgen, die durch irgendwelche Befunde kommen, dann etwas entscheiden, was ihnen hinterher leid tut. Trauerprozesse können von der Hebamme auch begleitet werden. Auch nach Abbrüchen und Fehlgeburten haben Frauen Anspruch auf Hebammenhilfe für mindestens 4 Wochen noch, um in den Gesprächen mit der Hebamme nochmal für sich zu klären, wie ordne ich das, was ich jetzt alles erlebt habe, in meine Lebensgeschichte ein. Wie werde ich damit fertig, dass ich das als geheilten Prozess in meiner Lebensgeschichte auch abhaken kann? Mhm. Und auch dafür stehen Hebammen zur Verfügung. Also ist das schon eine gute Sache, wenn man nicht nur einmal im Monat zum Arzt geht, sondern auch mindestens einmal im Monat seine Hebamme sieht von Anfang an. Ja. Ich mache also nur diese Einzelbetreuung im Hausbesuch bzw. telefonische Beratung. Alles, was beim Hausbesuch gemacht werden kann, das ist so mein Ding. Meine Praxis ist das rollende Auto mit dem Koffer drin. Und in diesen Einzelhausbesuchen kommt das auf jeden Fall auch vor, dass ich Frauen dann einzelne Dinge anbiete, unter Umständen auch aus dem Yoga-Programm, aber Fußreflexzonenmassage, Entspannungsübungen, Gymnastikübungen zur Rückenschulung, also Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden, das ist ein ganz weiter Begriff. Der fängt spätestens an mit der Übelkeit in der Frühschwangerschaft, geht über Ischiasbeschwerden, Rückenbeschwerden mit dem großen Bauch, der da balanciert werden muss am Ende der Schwangerschaft. Das ist ja auch einfach fürs Skelett und Muskelsystem eine Anstrengung. Über Sodbrennen, über Entstehung von Schwangerschaftsdiabetes, der noch nicht mit Insulin behandelt werden muss, aber mit Diät, also Ernährungsberatung, Lebensführungsberatung, auch Umgang mit Sex und Lust in der Schwangerschaft und auch später in der Stillzeit. Das sind alles Themen für die Hebamme, für die Hausbesuche, wo man entweder unter 4 Augen von Frau zu Frau Sachen bespricht und behandelt durch auch Massagen oder Entspannungsübungen. Das viele solche Dinge, die kann man ja auf jedem Wohnzimmersofa machen. Mhm. Und dann ist die Frau immerhin in ihrer eigenen Privatumgebung, wo sie die Hausherrin ist und ein ganz anderes Gefühl von, ich bin hier mein eigener Herr, ich bin mein eigener Chef, auch behalten kann. Das ist auch sehr wichtig, dieses Selbstbewusstsein in der Frau ein bisschen zu züchten und zu unterstützen. Ne? Was fühlst du in deinem Körper? Was sagt dein kleiner Beifahrer, frage ich meistens so. Ne? Das Baby als Beifahrer im Lebensalltag der Mutter. Also wenn die Frau irgendwelche Dinge erlebt, wo sie dann plötzlich sich Sorgen macht, oh, das ist aber für das Kind nicht eine Belastung, dass ich jetzt diesen und jenen Stress habe, dann arbeiten wir an der Frage, wie kann dieses Kind diese Erfahrung der Mutter mitmachen? Denn es muss sie ja mitmachen. Das geht ja ganz automatisch. Mhm. Aber wie kann es das? Und was für ein Kommunikationsprozess kommt da zwischen Mutter und Kind in Gang, wenn das Kind mit seinen Bewegungen sich rührt und sich bemerkbar macht und wie die Mutter darauf reagiert. Die meisten Frauen fassen ja intuitiv sofort an den Bauch, streicheln ihr Kind und die zu ermutigen, auch mit dem Kind richtig zu sprechen, das kommt eigentlich in den Kontakt nicht mit den Frauen aber häufig vor. Mhm. Mhm. Und dass Frauen sich überhaupt auch trauen, ihren Bauch anzufassen und abzutasten, Kind, wo liegst du eigentlich gerade? Kopf oben, Kopf unten, rechts, links, wie auch immer. Viele Frauen trauen sich das kaum noch. Dabei möchte jedes Baby gerne angefasst werden und genauso auch schon vor der Geburt. Mhm. Das tut den Kindern total gut. Auch wenn die Väter ankommen und gute Nachtküsschen geben auf den Bauch. Jetzt habe ich witzigerweise wieder eine Studie gelesen zu dem Thema, dass Kinder, ungeborene Kinder, ausgesprochen positiv mit Glückshormonen und besserer Hirnentwicklung, heißt das dann jedes Mal, darauf reagieren, wenn eine liebevolle Bezugsperson der Mutter sich mit einem Küsschen auf den Bauch auch dem Baby zuwendet. In der Regel ist das ja dann auch der werdende Vater.
Glückshormone bewirken bessere Gehirnentwicklung, habe ich das richtig verstanden?
Genau, ja, auf jeden Fall. Jedes Gefühl, das ich in meinem Körper habe, bildet sich ab in einem bestimmten Hormoncocktail. Die Mischung von Stresshormonen und Glückshormonen ist ja bei jedem Gefühl, das ich habe, immer verschieden. Aber was ich im Blut habe, geht ja im Fall der Schwangerschaft über den Mutterkuchen in die Nabelschnur direkt rein. Und es geht auch direkt von den Eihäuten aus, die ja an der gut durchbluteten Gebärmutterwand anliegen, wie so eine Tapete, geht es direkt auch ins Fruchtwasser rein. Das heißt, das Fruchtwasser wird in den Eihäuten produziert und bekommt alles Mögliche aus dem Blut, das sozusagen daran vorbeischwimmt, aus dem mütterlichen Blut alles Mögliche mit. Also man kann wirklich ganz platt sagen, das Kind badet in den Gefühlen der Mutter. Mhm. Wenn die Mutter glückliche Sachen erlebt, schönes Zusammensein mit dem Vater des Kindes, genauso gut wie im Park sitzen und Blumen bewundern und Vögel zwitschern hören, alles, was einen glücklich macht, das hat sofort einen positiven Effekt. Das Kind macht dasselbe mit. Das weiß noch nicht, was Vögel sind, aber es kriegt mit, oh, dieses, was man dazu hören kriegt, das ist einfach schön. Und Glückshormone fördern das Bindungsverhalten. Das heißt, wenn ich mit einer Person zusammen bin, während ich aus irgendeinem Grund Glückshormonausschüttung habe, weil ich was Schönes erlebe, dann bindet mich das an diese Person. Das ist auch ein banaler Allgemeinplatz. Wenn ich mit meiner besten Freundin unterwegs bin, auf einer Urlaubsreise und habe schöne Erfahrungen gemacht, das weiß ich 20 Jahre später noch. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich diese Freundin wiedersehe, nicht nur, weil wir diese Erfahrungen austauschen und uns ewig immer nur an alte Sachen erinnern, sondern auch, weil man was Positives miteinander erlebt hat, macht man gerne weiter sein gemeinsames Leben. Eine Freundschaft weiterpflegen. Genauso ist das mit dem Baby. Das Baby erlebt bei seiner Mutter schöne Dinge, die es gar nicht einordnen kann, aber es fühlt sich schön an. Egal was es ist, es ist einfach schön. Also ist es gerne mit dieser Mutter zusammen. Es bindet sich emotionell an die Mutter. Und das ist ein Geschehen, das fängt in der Schwangerschaft tatsächlich so banal an im Alltag. Ist natürlich ganz besonders intensiv in Gang und weckbar, also auslösbar in der Phase rund um die Geburt. Also die letzten 3 bis 6 Wochen vor der Geburt bis die nächsten 3 bis 6 Wochen nach der Geburt sind die intensive Bonding-Phase, wo das Kind am allermeisten geprägt wird auf das, was es gerne möchte. Jeder Mensch möchte gerne glücklich sein und mit Leuten zusammen sein, die ihm Harmoniegefühl vermitteln. Also wenn es da eine stressfreie Zeit gibt, weil die Mutter keinen Druck hat mit irgendwelchen Ämtern, die ihr Ärger machen wegen dem Arbeitsplatz oder Stress mit Steuerformularen und was man alles so machen muss, Kindergeldantrag schon mal vorbereiten in der Schwangerschaft, Elterngeldantrag und so weiter. Wenn eine Frau das einfach so locker nebenbei macht und sich davon nicht stressen lässt, dann ist das für das Kind auch keine Belastung. Wenn aber solche Dinge zu Stress ausarten, weil Frauen vom Jobcenter rumgeschickt werden, dauernd müssen sie antanzen und sich dann irgendwelchen Kürzungsforderungen vom Jobcenter noch zur Wehr setzen. Also das kann eine Schwangerschaft extrem belasten. Es sind ja Urinstinkte, die aus der Steinzeit stammen, dass ein Baby, immer wenn es sich alleine fühlt, sofort das Alarmsystem auf Hilfe, Gefahr schaltet, ne? Die Kinder haben diesen sogenannten Schreckreflex, dass immer wenn Schultern breit, Arme hoch, Kopf nach hinten geht, so ein Gefühl entsteht, Hilfe, ich falle ins Leere. Ich muss zack nach vorne greifen, um mich anzuklammern an Papa, Mama, sonst wer, der da zu schnappen ist. Und das funktioniert ja nicht wirklich, wenn ein Kind alleine im Bett liegt. Dann greifst ins Leere und Hilfe, was ist hier? Am Ende kratzt es sich noch in diesem Greifreflex selbst ins Gesicht, weil es das gar nicht steuern kann, seine Reflexe. Und kriegt natürlich Angst, weil es so auch gar nicht weiß, dass es sich selber gekratzt hat und dass es eigentlich nur sein lassen müsste. Ne? Dieser Schreckreflex war in der Steinzeit zum Überleben absolut wichtig, denn wenn ein Kind da wirklich alleine im Gras, im Gebüsch lag, war es gefährlichen Schlangen ausgeliefert, Hyänen, Wölfen, Bären, was weiß ich. Immer wenn das Kind sich alleine fühlte, musste es Alarm geben mit seiner Stimme, damit irgendeiner aus dem Club der Erwachsenen, die da drumherum waren, sich berufen fühlte, das Kind dann mal zu nehmen und durch Körperkontakt und Nähegespür dann wieder Sicherheit zu geben. Bei uns wäre dieser Reflex ja eigentlich nicht mehr nötig, denn hier gibt es keine Schlangen und Wölfe im Kinderzimmer. Die Evolution bringt das aber nicht fertig, so schnell wie unsere Kultur sich entwickelt, durch Ausmändeln und Herauszüchten bestimmte Reflexe auszuradieren. Diese Kinder sind also hilflos ihrem Schreckreflex überlassen, wenn man nicht mit Geschicklichkeit die Kinder vor ihrem eigenen Reflex beschützt. Das kann so ein Wickeltuch machen. Mit dem Wickeltuch ist das Kind so mollig wie ein Schmetterling im Kokon eingewickelt, dass es seine Ärmchen vorne hat und die Ärmchen nicht breit auseinandergehen müssen. Und dann kriegt es keinen Schreckreflex und dann kann es viel ruhiger schlafen. Wenn ich als Hebamme im Hausbesuch das anleite, dann stellen die Eltern fest, boah, das schläft ja auf einmal 3 Stunden statt nur 2 und macht einen viel friedlicheren Eindruck. Und wenn die Kinder einfach nur mit ihren Strampelanzügen und Pulloverchen und ich weiß nicht was für Söckchen, dick eingepackt, dann im Bettchen liegen und diese Stresshormone immer schon mal so auf 180 geschaltet sind, weil in dieser Position muss man ja aufpassen, ob man nicht gleich wieder zugreifen muss, dann sind die nur von Stresshormonen einfach so schlecht durchblutet, dass sie eiskalte Hände und Füße haben. Da können die so dick angezogen sein wie sonst was, wie ein Eskimo. Sie werden einfach nicht warm. Diese ersten 3 Tage sind die intensivste Zeit, wo eine Frau sehr offen ist, zu lernen und schnell zu kapieren, was sagt mein Baby mir mit seinem Mienenspiel, bevor er seine Stimme benutzt. Wenn die Frauen in der Phase direkt in ihrem Privatbereich sind, wo sie völlig ungeniert auch mal mit nackter Brust rumliegen und mit dem Baby nackt auf nackt kuscheln können, weil keine Putzfrau reinkommt, kein fremder Besuch von der Mitpatientin und so weiter, in dieser Privatatmosphäre lernen die Frauen das am allerschnellsten. Und wenn die diese interessanten 3 Tage dann im Krankenhaus verbringen, wo das nicht stattfinden kann, dann haben die das so viel mühsamer, ihr Kind kennenzulernen. Es war für mich ein langer Weg von der rein klinischen Denkweise und klinischen Arbeitsweise, Geburtshilfe zu machen, also die reine Geburtshilfe, Frauen im Kreißsaal nämlich zu betreuen, bis hin zu der außerklinischen Arbeit, die mich gelehrt hat, was eine Frau für eine Intimsphäre braucht, um aus sich selbst heraus die Instinkte zu entwickeln, die ihr Baby braucht. Das Baby braucht den guten, sicheren Instinkt von der Mama zu verstehen, oh, jetzt kriege ich Hunger, die ist schon parat, mich zu versorgen. Das Urvertrauen des Kindes entsteht durch dieses Sicherheitsgefühl, meine Mama versteht mich, meine Mama und ich, wir sind wie Pott und Deckel, wir passen zusammen, wir verstehen uns, wir sind eine Einheit. Und daraus kann das Kind aus dieser ganz dichten Symbiose mit der Mutter sich heraus entwickeln und die Selbstständigkeit lernen und Spaß an Selbstständigkeit zu entwickeln. Also je inniger diese Mutter-Kind-Bindung zu Anfang ist, desto schneller werden die Kinder selbstständig. Das ist ja auch ein Paradox in unserer Kultur, dass die meisten Leute denken, ich muss mein Kind darauf trainieren, in seinem Kinderzimmer, in seinem Bett alleine zu schlafen, damit es ein selbstständiger Mensch wird und auch ein tüchtiges Schulkind wird. Und das Gegenteil ist der Fall. Die Kinder werden trainiert auf eine Situation, die sie mit viel Frust irgendwie akzeptieren. Sie wollen ja fröhliche Eltern haben, also machen sie fein brav mit, was die Eltern fröhlich macht. Wenn ich immer schön brav hier liegen bleibe, dann sind meine Eltern ganz fröhlich und dann mache ich das mal. Aber in Wirklichkeit hat das Kind ganz viel Nähe und Zuwendung, Augenkontakt, Sprachkontakt, Handkontakt, Hautkontakt verpasst, um ein gutes Selbstwertgefühl und Urvertrauen zu entwickeln. Aber nur wenn ich ein ganz gutes Selbstwertgefühl und Urvertrauen habe, habe ich auch das Interesse zu explorieren. Das heißt, meine Umgebung zu erkunden und meine Erfahrung zu machen und learning by doing. Das ist ja die Triebfeder des Krabbelkindes, das die Steckdosen in der Wohnung untersuchen will und so weiter. Das heißt also, wenn diese Eltern-Kind-Bindung sehr dicht ist, weil die Eltern ein sehr großes, großzügiges Näheangebot immer bereit haben, sobald das Kind nur irgendwie mit den Augen klappert, sofort zur Stelle sein, immer bereit sein, immer das Kind willkommen heißen, dann kann das Kind viel schneller in eine Selbstständigkeit sich hineinentwickeln, als wenn man das nicht macht. Das heißt also, das Kind mit den Eltern schlafen lassen, so oft wie das Kind das fordert, ohne Ärger, ohne Stress akzeptieren, wenn das Baby nachts weint, gut, dann kommst du halt zu mir, wenn du in deinem Bett nicht mehr schlafen kannst. Diese innere Großzügigkeit von den Eltern zu spüren, das gibt dem Kind die Sicherheit, meine Gefühle, meine Bedürfnisse sind nicht verkehrt. Ich weiß, was für mich gut ist und von dem Standpunkt aus kann ich ein selbstbewusster, selbstsicherer Mensch werden. Und wenn ich selbstsicher und selbstbewusst bin, dann kann ich leicht lernen, dann fällt es mir nicht schwer, mich in der Schule zu konzentrieren, um Mathe zu lernen. Dann habe ich eine leichte Schulkarriere, weil es nicht ein mühsames Gepauke bei den Hausaufgaben ist und ewig Stress mit Nachhilfeunterricht. Ich meine, die Kinder müssen ja nicht alle Professor werden, aber es ist eine Lebensqualität für ein Schulkind, ob es den Schultyp, den es da bekommt, gern macht, gut bewältigt, mit Fröhlichkeit in die Schule geht und trotz Hausaufgaben noch genug Fröhlichkeit und Freizeitkapazität hat für alles, was Spaß macht mit den Kumpels auf der Straße. Das ist Lebensqualität für Kinder und das bahnt sich an durch die Art und Weise, wie Eltern mit dem Kind in dieser ganz frühen Phase umgehen. Und diesen dichten Zusammenhang zu verstehen, das ist nicht so unmittelbar jedem direkt einleuchtend. Folgende Beobachtung finde ich zum Beispiel total spannend. Ist im Mai 05 mal veröffentlicht worden als nur grob oberflächliches Zitat von einer Studie, die in Kanada gemacht worden ist. Da hat man Frauen eingeteilt in zwei Gruppen, Forschungsgruppen. Die einen Frauen haben in der Schwangerschaft ein sogenanntes High-Tech-Programm bekommen. Das heißt, sie wurden vom Arzt mit Technik, Überwachung, Ultraschall, so wie das deutsche Konzept zum Beispiel ist, wurden sie durch die Schwangerschaft begleitet, haben ihre Geburten erlebt und dann hinterher eben das erste halbe Jahr des Kindes mit dem Kind beobachtet. Die zweite Gruppe hat ein High-Touch-Programm bekommen zur Schwangerschaftsbetreuung. Das heißt, die wurden von Hebammen mit Hand abtasten und so weiter, wurden die untersucht, ob sie gesund sind in der Schwangerschaft, wie sie auf die Geburt zugehen. Die wurden in 1:1-Betreuung dann durch die Geburt begleitet und dann das erste halbe Jahr mit dem Kind beobachtet. Und die Fragestellung war, wie viel körperliche und seelische Gesundheit kommt bei beiden Konzepten raus? Und der Unterschied war ziemlich krass, dass die Frauen mit dem High-Tech-Programm eigentlich mit vielen Unzufriedenheiten zu kämpfen hatten, dass sie ein höheres Risiko hatten für Wochenbettdepressionen, Unzufriedenheiten und am Ende auch viel weniger Bereitschaft, noch ein Kind zu kriegen. Während die Frauen mit dem High-Touch-Programm, die waren mit den Erfahrungen gut klargekommen, so anstrengend und schmerzhaft wie eine Geburt auch ist, haben sie das aber doch als eine positive Erfahrung in ihr Leben einordnen können, hatten einen guten Zugang zu ihrem Kind, hatten viel Freude mit ihrem Kind, merklich geringeres Risiko für Wochenbettdepressionen und hatten nach einem halben Jahr bei der letzten Befragung, ein halbes Jahr nach der Geburt, bei der Frage, planen Sie weitere Kinder, wie stellen Sie sich Ihre weitere Familienplanung vor, hatten die eher Lust noch auf noch mehr Kinder als die anderen Frauen. Und damals habe ich gedacht, wenn Ursula von der Leyen schlau wäre, würde sie darauf springen und ihre ganze Familienpolitik damals dann anders orientieren. Nicht mit mehr Geld die Leute locken, dass sie mehr Kinder kriegen, das ist ja Quatsch. Wegen Geldzuwendung vom Staat kriege ich doch kein Kind, beziehungsweise verzichte drauf, das ist doch Blödsinn. Da ist nicht geschaltet worden. Und als ich dann später auf diese Studie zurückkommen wollte, habe ich versucht, die rauszufinden, wie die Studie wirklich genau im Detail designt war und wie die genauen Ergebnisse und Zahlenverhältnisse waren. An die Studie war nicht mehr dran zu kommen. Die wurde von der Frau, die das veröffentlicht hat, dass es diese Studie gegeben hat mit diesen Ergebnissen, war die angeblich nicht wiederzufinden. Und das finde ich schon eigenartig, wie auch Wissenschaft gerne manipuliert wird. Denn natürlich wird die Politik vom Kommerz gemacht. Und der gemeinsame Bundesausschuss, der ist doch von den Kommerzlobbyisten aus der Industrie beeinflusst. Wenn die Politik also mit ihren Mutterschaftsrichtlinien festlegt, das und das müssen Krankenkassen bezahlen, das und das müssen Ärzte machen und sagen, damit hier Schwangerenvorsorge vernünftig in Deutschland abläuft. Ne? Also was die als vernünftig ansehen, das ist doch ein politisches Konstrukt und hat mit evidenzbasierter Medizin eigentlich gar nicht viel zu tun, weil die Industrielobbyisten von der Medizintechnik und der Pharmaindustrie natürlich dahinter stecken. Und an dem wirklichen Gesundbleiben hat ja letztlich auch keiner Interesse. Das ist ja der eigentlich kranke Punkt unseres Systems. Es wird vom Kranksein gelebt. Das Gesundsein, die berühmte Kostendämpfung im Gesundheitswesen, ist doch letztlich eigentlich keiner wirklich daran interessiert. Das muss ich mit gesunder Verbraucherkritik beim Arzt, in der Apotheke und so weiter selber für mich regeln. Wie gesund kann ich bleiben? Das muss ich mit gesundem Menschenverstand regeln. Es gibt unabhängige Beratungsvereine, unabhängige Gesundheitsberatung, das ist auch ein e.V. Die machen recht gute Anleitung zum Lebensführung, zum Gesundbleiben. Aber viele solche offiziellen Gesellschaften, die sind schon viel zu sehr vom Kommerz unterwandert, dass man sich da eigentlich gar nicht wirklich drauf verlassen kann. Und an der Stelle Verbraucherkritik zu entwickeln, das sind wir alle gar nicht gewöhnt. Ne? Im Supermarkt, da lesen wir das Kleingedruckte auf den Etiketten. Aber im Gesundheitssystem verlassen wir uns einfach auf das, was so vorgegeben wird. Weil wir, wenn wir mit irgendwelchen Schmerzen oder Besonderheiten betroffen sind, dann sind wir auch ein bisschen hilflos, um souverän zu sagen, nee, mache ich nicht. Ne? So wird eben mit der Angst auch ein Geschäft gemacht.
Ne? Ja, ganz klar.
Also die WHO beobachtet, welche Schwangerschaftsbetreuungskonzepte geben welches Gesundheitsergebnis. Da schneidet das deutsche System leider ziemlich schlecht ab. Die WHO gibt ganz eindeutig die Empfehlung, dass die Schwangerenbetreuung in Hebammenhände gehört, weil Ärzte für Krankheiten ausgebildet sind. Zum Arztbild gehört ja auch die Krankheitsbehandlung. Das heißt, ein Arzt lernt in seinem Ausbildungsgang an der Uni theoretisch und im Krankenhaus praktisch, wie man sich mit Krankheiten beschäftigt. Das heißt, Frühdiagnostik zur Prävention, die Diagnostik zur Behandlung und die Behandlung selbst. Das sind die Arztthemen. Eine Frau, die merkt, dass sie schwanger ist, ist ja an sich nicht krank. Die würde erstmal eine Beratung brauchen von einer Gesundheitsfachfrau, die mit ihr so ein bisschen durchüberlegt, was für einen Lebensstil hast du, was für Vorlieben hast du, was für Symptome hast du und wie richtest du deinen Lebensalltag darauf ein, dass du so gesund bleibst, die ganze Schwangerschaft, wie du sie auch angefangen hast. Das hat was mit Ernährung zu tun, mit Körperpflege, mit Hygiene in der Wohnung sogar, mit allen möglichen Dingen, alles tangiert irgendwie die Gesundheit und das Wohlbefinden. Und die WHO sieht jedenfalls, dass in den Ländern, wo so Hebammen betont, die Schwangerenvorsorge gemacht wird, die Kaiserschnittrate geringer ist, die Stillrate höher ist, die Anzahl von Wochenbettdepressionen geringer ist im ganzen ersten Lebensjahr. Das muss einen Grund haben. Und das wird von den Sozialpsychologen damit erklärt, dass nicht nur das Kind über die Bindung mit seiner Mutter sich gut entwickeln kann, sondern auch eine Frau im Kontakt mit einer Frau, die sie sich ausgesucht hat als die Lieblingshebamme, sagen wir mal meinetwegen, in einem gelingenden, positiven Kontakt, das heißt also mit Bindung, mit emotioneller Bindung, sich auch besser entwickelt in dieser spannenden Übergangsphase vom noch nicht Mutter sein, schwanger sein und Mutter sein. Und woran das wirklich liegt? Ich würde mal sagen, das liegt daran, dass eine Hebamme anders Zeit hat, mit einer Frau zu sprechen. denn eine Vorsorge machen, Blutdruck messen, Urin untersuchen, die Beingesundheit und sowas alles, Bauch abtasten, Kind abhorchen, das kann ich ja in einer Viertelstunde, 20 Minuten abwickeln. Aber ob ich Zeit habe, das in ein Gespräch einzubetten, wie die Frau sich fühlt, wie sie die Kindsbewegung wahrnimmt. Manche Frauen finden die Kindsbewegungen viel zu wild und es tut ihnen fast weh unter den Rippen. Dieses Kind zu verstehen, was äußert das, was braucht das an Zuwendung, sich zu trauen, sich dem Kind zuzuwenden, da hat eine Hebamme einen ganz anderen Spielraum für Zeit, ein Zeitmaß, das sie der Frau zur Verfügung stellen kann. Und wo die Frau auch dann kein schlechtes Gewissen haben muss, dass sie die Hebamme mit einem langen Gespräch belegt, weil das wird wirklich von der Kasse bezahlt. Mhm. Wenn man wissenschaftliche Evidenzen ernst nimmt, könnte man auf jegliche Routine-Ultraschall-Untersuchung verzichten. Und es würde erfordern, dass die Ärzte wieder so wie das früher war, das echte Handwerk lernen, nämlich mit Tastbefunden eine Schwangerschaft zu diagnostizieren, die Differentialdiagnose extrauterin Gravidität, also Eileiterschwangerschaft im Gegensatz zur korrekt sitzenden Schwangerschaft, mit Tastbefund zu unterscheiden. Die alten Frauenärzte konnten das noch, die sind inzwischen wirklich ausgestorben. Es gibt hier in meinem Umkreis keinen einzigen mehr. Die lernen nur noch, das mit Apparatemedizin zu diagnostizieren. Und man kann von keinem Menschen verlangen, dass er etwas anderes praktiziert, als das, was er gelernt hat.
Mhm. Ja? Aber welche Begleiteffekte hat das denn?
Ja, die Physiker sagen, dass diese Ultraschall-Sensation, diese Wellen, schon Anlass geben zum Zweifel, inwiefern ganz zartes Zellgewebe in seinem Wachstumstempo beeinträchtigt wird. Es ist eher erstaunlich, dass man sagen kann, seit Anfang der 80er Jahre gibt es routinemäßigen Ultraschall. Es sind also schon Leute erwachsen geworden, die das als Baby intrauterin bekommen haben. Mhm. Und die haben ja keinen Schaden, denen sitzt die Nase nicht schief im Gesicht, die sind normal intelligent. Hat anscheinend keine Auswirkung. Deswegen wird der Ultraschall als harmlos angesehen. Auf der anderen Seite gibt es aber die neue Forschungsrichtung der Epigenetik, die sich darauf verlegt, herauszufinden, welche Folgen hat es über mehrere Generationen hinweg, wenn man von einer Generation X angefangen mit jeder Generation bestimmte Dinge macht. Das heißt also, wie die Generation, die mit Ultraschall intrauterin groß geworden ist, dann selber Kinder kriegt, die so viel geschallt werden, und dann die dritte und vierte Generation, das könnte schon Auswirkungen haben, die dann irgendwann wie eine Spitze vom Eisberg sichtbar werden, aber das wissen wir ja heute nicht. Ich weiß, dass das Bundesamt für Umweltschutz und Strahlenschutz jedenfalls ein eindeutiges Statement abgegeben hat, dass man Ultraschall nur so selten wie möglich, nur nach medizinischen Indikationen machen soll und nicht als Bespaßungsfototermin und Filmsession mit DVD fürs Heimkino, weil es doch eine zweifelhafte Auswirkung hat. Ich habe schon auch Physikerfamilien betreut, wo die Frau gesagt hat, ich gehe zu keinem einzigen Ultraschall, ich will alles von der Hebamme haben, und ich gehe höchstens zum Ultraschall, wenn die Hebamme mich schickt, weil irgendwas zweifelhaft zu tasten ist. Ne? Also ich schicke Frauen, wenn ich Vorsorge alleine mache, auf jeden Fall zum Ultraschall, wenn sich im Gespräch ergibt, dass die Frau bestimmte Unsicherheiten hat, die man damit klären könnte. Oder eben, wenn ich am Abtasten der Gebärmutter den Eindruck habe, die Gebärmutter wächst entweder zu schnell oder zu langsam. Das, also für die Differentialdiagnose von zweifelhaften Tastbefunden, ist der Ultraschall natürlich ideal, weil er keine Schäden macht wie Röntgen. Mhm. Aber ob ich den inflationär gebrauche, ohne einen gesundheitlichen Nutzen davon zu haben, weil ich mir einbilde, es ist harmlos, oder ob ich ihn wirklich gezielt benutze, das ist ja noch ein himmelweiter Unterschied. Und was das epigenetisch in unserer Bevölkerung macht, das ist schwer einzuschätzen. Greenbirth e.V. kümmert sich um sowas. Greenbirth e.V. hat im letzten Oktober einen offenen Brief an eine Politiker geschrieben, wo Verbraucherschutz für Ungeborene gefordert wird, dass das Baby auch ein Recht hat, in seinem geschützten, von der Natur ins unsichtbare Versteck gesetzten kleinen Kosmos in Ruhe groß werden zu dürfen. Das finde ich interessant, diese pränatalpsychologische Sichtweise. Pränatalpsychologie ist ja auch seit den 70er Jahren ein sprunghaft sich entwickelndes Wissenschaftsfach. Wie ist die emotionelle psychologische Entwicklung jedes Menschen in diesen Monaten vor diesem einschneidenden Ereignis von Geburt? Und dass das Leben eben nicht erst mit der Geburt anfängt, sondern schon davor. Also in diesem Verein Green Birth e.V. arbeitet auch eine Soziologin mit, die vor vielen, vor über 20 Jahren schon ein interessantes Buch geschrieben hat, Die Geburt ist nicht der Anfang. Ich habe das in einer meiner Schwangerschaften gelesen und das hat mich total fasziniert, weil mir das über diesen kleinen geheimen Kosmos in mir mit meinem zweiten Kind damals nochmal wieder ganz anders Anschauung gegeben hat. Was für Stimuli sind eigentlich da am Werk, dass so ein kleiner Embryo überhaupt sich entwickeln kann? Das ist ja ein Wunder. Es wird inzwischen auch politisch in der Gesundheitspolitik gesehen, dass es bedrohlich ist für die Bevölkerungsgesundheit, wie die Kaiserschnittrate am Steigen ist bei uns. Mhm. Das ist also wirklich krass, dass wir bei zum Teil sogar schon über 35% Kaiserschnittrate liegen, während nach rein medizinischen Kriterien betrachtet eine Bevölkerung mit 10-12% Kaiserschnitten auskommen müsste, wenn nämlich der Kaiserschnitt wirklich nur als die lebensrettende Maßnahme gemacht würde. Und in der Grauzone Lebensrettung und Geburtsprobleme zu behandeln, ist also die Entscheidung zum Kaiserschnitt immer leichter. Das liegt an der Rechtsprechung, die in Deutschland üblich ist, dass ein Arzt, der einen Kaiserschnitt macht, niemals anfechtbar ist, er hätte zu wenig gemacht. Und ein Arzt, der eine Normalgeburt hat ablaufen lassen, der könnte sich in das Zwielicht begeben, er hat zu wenig gemacht und das Kind hat durch eine normale Geburt einen Schaden bekommen. Das ist eine sehr schwierige Geschichte, das auseinanderzudröseln. Der Verdacht häuft sich auch, mehrt sich, dass schwere Sauerstoffmangelzustände gar nicht unter der Geburt entstehen, sondern im Laufe der Schwangerschaft davor entstanden sind. Aber das ist dann nochmal wieder ein extra Kapitel. Es hat also was mit der Rechtsprechung zu tun, dass die Kaiserschnittrate steigt, und es hat was mit dem zu tun, was ich emotionelle Gebärfähigkeit nennen würde. Nämlich das Selbstbewusstsein der Frau, mein Körper ist dafür gebaut, ich habe das Kind normal empfangen, ich habe eine normale Schwangerschaft erlebt, ich kann auch gebären. Dieses Selbstbewusstsein wird ganz subtil unterminiert durch die Art und Weise, wie in Deutschland mit den Schwangeren umgegangen wird. Wenn man einer Schwangeren ständig erzählt, ohne Vitamintabletten schafft dein Körper das gar nicht, ein gesundes Kind auf die Welt zu setzen. Wenn ich nicht mit meinen Maschinen nachgucke, ob es deinem Baby gut geht, hast du keine Ahnung. Du weißt sowieso nicht Bescheid. Wenn du zur Geburt kommst, brauchst du ein Dauer-CTG, weil wir sonst nicht wissen, ob es dem Baby gut geht. Das heißt, die Frau wird an ein verkabeltes CTG angeschnallt und ist in ihrer Bewegungsfreiheit so eingeschränkt, dass die Geburtsmechanik, die eigentlich ablaufen soll, gestört wird. Das ist auch ein großer Grund für Kaiserschnitte, die vielleicht vermieden worden wären, wenn man die Frau mit punktuellen Untersuchungen immer hätte frei rumlaufen lassen, in freier Bewegung. Also das ist eine sehr vielschichtige Sache, dass es dann auch heutzutage immer mehr Frauen gibt, die vor einem Geburtsschmerz mehr Angst haben als vor einem Operationsschmerz. Also als ich anfing vor 30 Jahren meinen Beruf zu lernen, da war das ganz normal, dass man Angst hatte vor allem, was schneidet, was sticht. Also eine Betäubungsspritze in den Rücken zu kriegen, da hatte man ja Angst davor. Oh nee, Hilfe, nicht in meinen Rücken stechen. Da hat man lieber die Geburt so abgewickelt. Die Idee, dass ein Kaiserschnitt einen erlösen würde von Geburtsschmerzen, die war ziemlich weit weg, denn in den Bauch reinzuschneiden ist ja nicht normal. Also der Urinstinkt, alles was mich schneidet und sticht, ist nicht normal und gesund und davor habe ich mehr Angst als vor dem, was mein Körper selber macht. Dieser Urinstinkt ist vielen Leuten einfach verloren gegangen. Und das wird natürlich durch die Presse auch ein bisschen verzerrt dargestellt. Die Idee, ach, wenn die Geburt so schwierig wird, dann kriegst du einen Kaiserschnitt und dann geht das schon alles gut. Im Krankenhaus kümmern die sich schon gut darum. Ja, das machen die auch. Die sind auch alle lieb und nett und die verstehen was von ihrem Handwerk und die machen das auch gut. Aber dass die Frau dieses Gefühl hat, oh, ich könnte es vielleicht gar nicht schaffen und dann lasse ich mir lieber einen Kaiserschnitt machen, das liegt heute vielen Frauen sehr nah. Und das war früher nicht so. Ich sehe jedenfalls ganz deutlich, wie wichtig diese beiden Berufe, Frauenarzt und Hebamme, in ihrer Ergänzungsfähigkeit sind. Dass eine Frau wirklich mindestens 50% von etwas, was sie in der Schwangerschaft braucht, verpasst, wenn sie nur zum Gynäkologen geht. Ne? Da kriegt sie eine super gute technische Überwachung und Frühdiagnostik. So wie ein Arzt ausgebildet ist zur Behandlung von Krankheiten, ist er ausgebildet zur Frühdiagnostik. Das ist Screening und das ist ein sehr komprimiertes Programm. Das läuft in der Arztpraxis in vielleicht einer Viertelstunde, wenn es hochkommt, 20 Minuten ab. Aber was eine Frau von einer Hebamme bekommen kann, wenn sie sich auch von der Hebamme untersuchen lässt, dann das ist was ganz anderes. Da wird die Emotionalität der Frau, wie sie sich in die Mutterschaft hinein entwickelt, ganz anders berücksichtigt. Und gerade auch in Situationen, wo Frauen es unpassend finden, also dass sie ausgerechnet jetzt ein Kind kriegen in ihrer Lebensphase. Ne? Da brauchen Frauen ja auch ganz viel Unterstützung. Wie werden sie damit fertig? Wie ordnen sie das ein? Wie kommen sie selbst auf ihre Kosten mit ihren eigenen Lebensplänen? Und diese Art Zuwendung, die brauchen eigentlich alle Frauen mehr oder weniger intensiv. Und die kann ein Arzt gar nicht geben. Und wenn eine Frau sich nicht zu Beginn der Schwangerschaft auch eine Hebamme sucht, dann verpasst sie einfach ganz viel von etwas, was ihr dienstgradmäßig zusteht. Ne? Und was ja dann auch Gott sei Dank von unserer Gesellschaft noch so gesehen wird, dass die Krankenkassen das auch wirklich 100% finanzieren.
Ich danke dir ganz herzlich.
Ja.
Neue Ideen für alle. Funpot.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.funpot.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.